Willkommen zu Kreisab und der letzten Folge zur Europameisterschaft 2026. Mit der Analyse zum Endspiel in Dänemark und dem großen Abschlussfazit. Durch die Sendung begleitet euch, wie gewohnt, Sascha Staat.
Es hat am Ende leider nicht gereicht für die deutsche Nationalmannschaft. Dänemark ist Europameister, Weltmeister und Olympiasieger nach dem Finale von Herning. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur letzten Episode dieses Turniers. Ich freue mich ganz ehrlich, dass es zu Ende gegangen ist. Ich ärgere mich natürlich, dass es mit einer Niederlage der deutschen Mannschaft zu Ende gegangen ist. Aber ich habe jemanden in der Leitung, der aus welchen Gründen auch immer einfach nicht für das Turnier nominiert wurde, aber definitiv zur Hall of Fame von Kreis abgehört. Hallo und herzlich willkommen, Felix Götz.
Hallo Sascha, danke für die Blumen und liebe Grüße aus Ulm nach Herning.
Ja, was soll ich sagen? Vielleicht erzählst du erstmal, wie du das Endspiel erlebt hast. Und ich habe mir ja auch bewusst überlegt, mit jemandem zu sprechen, der nicht in der Halle war. Ich habe es ja hier jetzt live vor Ort mitbekommen, bin noch nach Dänemark gefahren, weil ich es mir dann doch nicht entgehen lassen wollte, weil entweder sieht man einen tollen Erfolg der deutschen Mannschaft und ist völlig begeistert oder man sieht Sporthistorisches, denn Dänemark ist jetzt nach Frankreich die zweite Mannschaft, die alle drei Titel gleichzeitig innehat. Wie war es, das zu Hause zu sehen? Wie hast du die Partie wahrgenommen?
Also, vielleicht sollten wir ganz kurz, bevor wir zur Partie kommen, einfach mal festhalten, auch wenn du miese, Peter, das mit Sicherheit gleich anders sehen wirst. Ich finde einfach mal, man kann den Hut ziehen vor der deutschen Mannschaft. Wenn mir vor der EM jemand gesagt hätte, es kommen ins Finale und holen Silber, hätte ich das nicht geglaubt. Das hat aber funktioniert und deswegen ganz großen Respekt vor der Leistung. Zum Spiel. Ich denke einfach, in der ersten Halbzeit haben wir es nicht geschafft, die Dänen mit unserer Abwehr vor ausreichend Probleme zu stellen. Und ich denke, das ist ja auch relativ leicht erklärbar. Ich meine, da fällt Fischer aus, da ist nach einer Viertelstunde für Kiesler, der auch krank war davor, vielleicht auch deswegen ein bisschen geschwächt mit Rot, Feierabend. Und ich denke, das war in der ersten Halbzeit einfach das Problem, dass wir es nicht geschafft haben, den Dänen Aufgaben zu stellen, die schwer genug waren.
Nein, also bevor das hier falsch eingeordnet wird, ne, Miesepeter und so weiter. Also natürlich ist das ein toller Erfolg der deutschen Mannschaft, hier die Silbermedaille zu gewinnen. Und ich glaube schon, dass vor Turnierstart viele gesagt hätten, fantastisch, nehmen wir sofort. Ich hatte nur das Gefühl während dieser 60 Minuten, dass einfach irgendwie mehr drin gewesen wäre. Das war halt mein Empfinden hier vor Ort. Kann natürlich verstehen, wenn du das vielleicht am Fernseher ein bisschen anders wahrgenommen hast. Da hat man ja dann auch alle Zeitlupen zur Verfügung und man hört hier Auszeiten und so weiter. Da werden wir gleich natürlich im Detail noch drauf eingehen. Aber du hast natürlich schon recht, in der ersten Hälfte insbesondere war der Zugriff schwierig. Vor allem Simon Pitlick, finde ich, hat da ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, kam immer wieder in Abschlusssituationen und der hat natürlich auch einen langen Arm und der hat einen extrem guten Wurf und das war sehr, sehr schwer zu verteidigen. Und du hast es ja auch gesagt, Justus Fischer nicht mit dabei und ich finde, irgendwann hat man das gemerkt, übrigens auch offensiv. Also da siehst du mal, welchen Stellenwert sich ein Justus Fischer jetzt auch während dieses Turniers erarbeitet hat. Und es ist einfach sehr, sehr schade, weil mein Gefühl war, dass mehr möglich gewesen wäre. Diese dänische Mannschaft war heute schlagbar. Es hat halt ein bisschen was gefehlt. Aber lass uns mal auch bei den Dänen auf den Kader schauen. Die hatten heute mit Magnus Saugstrup nur einen Kreisläufer zur Verfügung. Einen nominellen Kreisläufer. Jetzt hat dann Mats Mensah auch ein paar Minuten am Kreis gespielt. Das war dann aber auch in Überzahlsituationen, wo Nikola Jakobsen dann noch 7-5 spielen wollte. Also auch nicht besonders lange. Das wäre dann wahrscheinlich die Alternative gewesen. Aber da hätte ich mir gerade zu Beginn des Spiels, und ich weiß nicht, wie du das siehst, mehr gewünscht, vielleicht nicht unbedingt mit Juri Knorr auf der Mitte, sondern mit dieser unglaublichen Geschwindigkeit und dem sensationellen Wackler von Nils Lichtlein, Magnus Saugstrup häufig zu attackieren. Das ist eben nicht gelungen.
Das stimmt natürlich, kann man so sehen. Aber Juri hat ja jetzt in der ersten Halbzeit auch kein schlechtes Spiel gemacht, fand ich. Also er wurde natürlich immer wieder unter Zugzwang gesetzt oder hat Probleme bekommen durch die extrem offensive Deckung der Dänen gegen ihn. Aber er hat ja kein schlechtes Spiel gemacht. Deswegen weiß ich nicht, ob man das so sehen kann, wie du das sagst.
Also du hättest das nicht versucht von Anfang an und nein? Ich sehe das genauso wie du. Juri Knorr hat in der ersten Hälfte ein gutes Spiel gemacht. Über die zweite müssen wir dann vielleicht auch nochmal reden. Aber wenn du diese Geschwindigkeit hast, die ein Nils Lichtlein mitbringt, gerade in diesen 1-gegen-1-Duellen, und das heißt nicht, dass Juri Knorr ein langsamer Spieler ist, nicht falsch verstehen, aber wenn du gerade das brauchst, da Lücken zu reißen, dass vielleicht auch mal so ein Abwehrchef wie Saugstrup einen Tacken zu spät kommt, dann hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass zumindest mal früher dieser Wechsel kommt. Sagen wir es mal so.
Okay, ja, ich verstehe dich. Ich bleib dabei. Ich finde, wir haben in der ersten Halbzeit nicht im Angriff das Problem gehabt, sondern in der Abwehr. Ich meine, ganz ehrlich, klar, ich will jetzt nicht die Spanier von 2016 mit den Dänen von 2026 vergleichen, aber nur mal kleiner Funfact am Rande. Wir hatten im EM-Finale 2016 insgesamt 17 Gegentore. Heute waren es zur Halbzeit 18. Und übrigens war Wolf auch nicht besonders gut in der Partie in der ersten Halbzeit. Eine Quote von 26. Nielsen wurde herausgenommen während der ersten Halbzeit, nach 20 Minuten ungefähr. Der hatte eine Quote von 29. Möller dann 42. Also in der ersten Halbzeit haben wir auch das Torhüter-Duell verloren.
Ja, und als sich Andreas Wolf dann massiv gesteigert hat übrigens, ja, im Verlaufe der zweiten Hälfte, am Ende waren es übrigens bei Kevin Möller 37,5% und 9 Paraden. Ich gucke jetzt gerade auch nochmal, wie es bei Andreas Wolf aussah nach den 60 Minuten. 32,6%, 15 Paraden. Also insgesamt muss man schon sagen, hat Andreas Wolf ein Spiel gemacht, das ausreichen kann, um den Titel zu holen.
In der zweiten Halbzeit auf jeden Fall, ja. Gut, in der zweiten Halbzeit war es ja dann auch eindeutig, dass wir im Angriff nichts mehr zustande bekommen haben. Wir haben unglaublich viele Bälle weggeworfen, keine guten Abschlüsse gehabt, sind auch hektisch geworden dann hier und da, wie wir es ja übrigens auch gegen die Dänen eigentlich fast immer geworden sind in den letzten Spielen, finde ich. Und ja, da ging einfach nichts mehr. Und ich finde auch ganz ehrlich, die Dänen haben vergessen, den Sack zuzumachen. Und deswegen sind wir auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr zurückgekommen. Ich finde, das lag noch weniger daran, dass wir natürlich viele Fehler gemacht haben und keine Lösungen mehr gefunden haben und so weiter und so fort. Aber ich finde, es lag eher daran, dass die Dänen unglaublich viel liegen gelassen haben, dass das Spiel nicht schon viel früher entschieden war. Und so war es ja dann letzten Endes echt so, dass wir 5 Minuten vor Schluss nochmal auf 2 Tore ran waren. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, also da hatte ich schon das Gefühl, ja, wenn die deutsche Mannschaft dann da nochmal irgendwie so einen ganz miesen Nadelstich setzt, vielleicht auch mal ein glückliches Kullertor macht oder sowas, dann können sie das Ding nochmal drehen, weil dann auch der Druck natürlich bei den Dänen immer größer geworden ist. Und ich meine, man hat ja auch gesehen an dem Jubel der dänischen Mannschaft und des Trainerstabes und so weiter, Nikola Jakobsen insbesondere, wie viel von denen abgefallen ist, weil dieser Titel einfach noch gefehlt hat.
Jakobsen hast du wahrscheinlich in der Halle nicht gesehen, aber im Fernsehen konnte man es ganz gut sehen. Der hatte Tränen in den Augen tatsächlich schon 2 Minuten vor Ende.
Kann man auf jeden Fall nachvollziehen und natürlich nochmal auch herzlichen Glückwunsch an die dänische Mannschaft. Das ist ja dann auch nach dieser Leistung jetzt ein verdienter Titel. Sie haben das Spiel am Ende dominiert und mit 7 Toren gewonnen. Aber irgendwie beschleicht mich trotzdem noch, Felix, dieses Gefühl, dass mehr drin gewesen wäre, weil insgesamt die deutsche Mannschaft heute nicht am Leistungsmaximum gespielt hat. Vielleicht kann man es so ausdrücken?
Da gehe ich mit, ja, aber das haben die Dänen ja auch nicht gemacht.
Oh, das ist eine interessante Aussage. Das Gefühl hattest du also. Wie kommst du darauf?
Also unbedingt, ich habe es gerade schon gesagt. Schau dir an, wie unglaublich viele die Dänen in der zweiten Halbzeit liegen lassen haben. Hey, da gab es eine Phase Mitte der zweiten Halbzeit, da hätte Dänemark den Sack zumachen müssen eigentlich. Und das haben sie auch nicht hinbekommen. Ich glaube, sie haben da 2-mal insgesamt über 5 Minuten kein Tor gemacht. Und da hatten wir schon auch Glück gehabt, dass es nicht schon viel früher entschieden war, das Spiel, fand ich.
Ja, also wenn du mal überlegst, 2-mal diese dänische Mannschaft jeweils gut 5 Minuten ohne eigenen Treffer zu halten, ich will nicht sagen, dann musst du das Spiel eigentlich gewinnen, ja, weil das ist ja eine herausragende Leistung defensiv, natürlich dann auch mit Andreas Wolf, der einige überragende Paraden nach der Pause hatte, aber ich muss dir da schon zustimmen, Dänemark hat einiges liegen lassen, es waren auch ein paar freie Aktionen. Aber es waren dann halt auch immer wieder so, ja, so kleine Pfiffe vielleicht auch. Und da ist mir jetzt ganz wichtig, auch deine Meinung zu hören, weil man in der Emotion in der Halle dann auch ohne Zeitlupe, ja, es gibt auch mal die Szenen dann auf dem Videowürfel, aber das ist dann immer auch schwierig zu beurteilen. Und man ist ja auch drin irgendwie in der Partie, wenn man auf der Tribüne sitzt. Deswegen ist mir deine Meinung da so wichtig. Wie hast du die Leistung der beiden Schiedsrichter wahrgenommen?
Ich fand, dass die Schiedsrichter kein Faktor waren in diesem Spiel. Also ich fand die Leistung unterm Strich absolut in Ordnung und würde auf keinen Fall sagen, dass die ein ernsthafter Faktor waren für den Ausgang des Spiels. Habt ihr das in der Halle anders wahrgenommen tatsächlich?
Ja, ich will nicht sagen komplett anders. Es waren immer so kleine Szenen. Es gab mal irgendwie so, ich würde mal sagen, um die 45. eine Aktion von Renas Uschins, wo er dann in den Wurf geht, am Abwehrspieler eigentlich schon vorbei. Der hängt aber noch komplett an ihm dran. Der Wurfarm ist dann halt frei. Und er bekommt diesen Freiwurf nicht, der klar ein Freiwurf ist. Das sind die Szenen. Das sind nicht unbedingt die großen Szenen gewesen, weil, ja, ich finde die rote Karte gegen Kohlbacher dann schon sehr hart, aber kann man durchaus geben.
Die fand ich auch sehr hart, die rote Karte gegen Kohli. Die erste rote gegen Kiesler war, glaube ich, total in Ordnung, würde ich meinen. Hast du das gesehen?
Ja, das war auch mein Eindruck. Also die Szene kam ja dann auch nochmal auf dem Videowürfel, konnten sich alle in der Halle ansehen und da hatte man schon den Eindruck, das geht in Ordnung. Es ist halt dann auch nicht ganz so groß, man hat das nicht direkt vor sich. Ich habe dann versucht, noch irgendwie auf dem Tablet das Ganze nochmal einzuschalten. Aber wenn natürlich dann auch die ganzen Kollegen irgendwie hier im WLAN, im Presse-WLAN sind, dann ist der Empfang nicht immer der beste, muss ich auch zugeben. Aber da würde ich schon sagen, die rote Karte gegen Kiesler geht in Ordnung. Aber die hat ja auch, Felix, das Spiel dann schon beeinflusst.
Massiv natürlich, ja. Wenn der quasi der zweite Teil des Mittelblocks dann komplett wegfällt im Prinzip mit Kiesler und Fischer, dann hast du natürlich ein Problem, ist ja klar. Aber muss man auch sagen, wir hatten es ja auch in der ersten Viertelstunde mit Kiesler, hatten wir ja keinen wirklichen Zugriff in der Abwehr.
Ja, das hat man schon gemerkt. Ich meine, du hast es ja eben dann auch angedeutet. Der war jetzt krank. Der kommt aus einem Infekt und wenn der irgendwie halbwegs in Ordnung gewesen wäre, dann hätte er früher wahrscheinlich schon wieder gespielt und dann hat er eine Pause, der Körper ist nicht wieder bei 100% und er kam ja in dieser Situation auch wirklich zu spät, muss man auch klar sagen.
Ja, absolut.
So, dann schauen wir nochmal auf ein paar andere Dinge, die mir aufgefallen sind, beziehungsweise wo ich gerne von dir wissen würde, wie du das empfunden hast. Ich konnte natürlich die Auszeiten nicht sehen. Also ich habe gesehen, dass sie in der Halle genommen wurden, aber ich konnte natürlich nicht hören, was Alfred Gislason so gesagt hat. Er hat ja dann irgendwann auch, ich sag mal so Mitte zweite Hälfte, was ich sehr richtig fand, auf 7-6 umgestellt. Wie hat er das erklärt? Warum ist er dieses Risiko eingegangen? Deiner Meinung nach kam es vielleicht sogar zu spät?
Also wird Alfred ja oft vorgeworfen, dass das 7-6 keine Rolle spielt im deutschen Team oder eine sehr kleine Rolle und dann, wenn er es mal einsetzt, dann heißt er, wurde ja nicht geübt in den Testspielen und so weiter und deswegen funktioniert es nicht. Er hat, so wie ich es mitbekommen habe, nicht wirklich in der Auszeit jetzt groß erklärt, warum er das macht. Aber ich denke, es war natürlich ein Stück weit auch Verzweiflung dabei, weil er nichts mehr zusammenging im Angriff in der zweiten Hälfte. Und übrigens hat das dann auch gar nicht so schlecht funktioniert. Also wir kamen ja dann von -4 auf -2 nochmal ran. Aber ja, gut, gereicht hat es dann letzten Endes trotzdem nicht.
Ja, das ist die bittere Erkenntnis. Aber mir fällt es irgendwie schwer, dieses Spiel so komplett richtig einzuordnen. Es ist schon sehr, sehr ärgerlich, weil ich denke, dass Dänemark heute schlagbar war. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle taktisch nicht immer die richtigen Lösungen gefunden hat. Also ich nehme mal an, manche Dinge wurden vorgegeben und das hat dann vielleicht dann auch nicht so gut funktioniert. Es war eine ordentliche Leistung. Erste Hälfte hast du gesagt, Defensive war nicht gut genug. In der zweiten Hälfte haben wir große Probleme im Angriff bekommen und gegen diese Deckung, das ist natürlich dann auch schwer. Ich habe dann halt die Information auch vom Spielfeldrand bekommen. Magnus Saugstrup, der pfeift hier aus dem letzten Loch und der hat ja dann in einer der letzten Auszeiten hat er dann nochmal irgendwie so einen Energieriegel gegessen. Der hatte dann auch oft im Angriff irgendwie die Hände auf den Knien, weil er einfach nicht mehr konnte. Ich bleib dabei, auch wenn wir da vor ein paar Minuten schon drüber gesprochen haben. Da hätte ich mir wirklich mehr gewünscht, dass in diese Richtung ganz extrem gearbeitet wird. War mir zu wenig, was das angeht.
Ja, also kann sein, dass du da recht hast. Will ich dir nicht widersprechen.
Ja, du darfst da gerne ruhig ein bisschen mehr zu sagen, Felix.
Also letztendlich, ich überlege gerade auch nochmal. Mir fällt es auch nicht ganz leicht, das Spiel einzuordnen. Aber letzten Endes, also komm, wir wussten doch vor dem Spiel klar, es muss sehr, sehr viel ideal laufen, wenn wir eine Chance haben wollen, die Dänen in Dänemark zu schlagen. Hat übrigens vor dem Turnier jeder gesagt, es ist unmöglich, die Dänen in Dänemark zu schlagen. Hat dann Portugal hat's geschafft, sonst niemand. Aber es lief halt nun mal zu viel nicht ideal. Wir wussten, dass die Abwehr super sein muss, damit was geht. Wir wussten, dass wir eine super Torhüterleistung brauchen, damit was geht. Und wir hatten aus guten Gründen keine perfekte Abwehrleistung, weil eben zweimal zwei Leute angeschlagen waren und dann einer noch mit Rot raus ist. Wir hatten, finde ich, nur eine Halbzeit eine super Torhüterleistung oder eine gute Torhüterleistung, nämlich in der zweiten. Und wir haben offensiv nur eine Halbzeit, die erste ordentlich funktioniert und eine gar nicht mehr. Also ist einfach zu viel schiefgelaufen letzten Endes, um die Dänen in einem Finale in Dänemark zu schlagen.
Finde ich auch. Du hast das ganz gut zusammengefasst. Und dann kam ja irgendwann, hast du ja eben auch gesagt, nach 20 Minuten oder sowas Kevin Möller ins Tor. Und dann gab es auch eine Phase in der zweiten Hälfte, da hat er aus seiner Perspektive dreimal hintereinander einen Wurf der deutschen Mannschaft rechts unten gehalten. Und da habe ich auch schon gedacht, boah, das kann doch einfach nicht wahr sein. Die werfen da sozusagen hin, wo er nicht schon wartet, weil das war natürlich athletisch auch immer fantastisch anzusehen, wie er da abtaucht. Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Variabilität gewünscht. Da hat mir dieses gewisse Etwas gefehlt. Ist halt die Frage, konnten die heute einfach nicht mehr liefern oder fehlt dann doch noch die Qualität in der Spitze, wenn du siehst, ein Grgic ist 22 Jahre alt, Uschins ist jetzt auch nicht irgendwie Ende 20, Knorr hatte nicht sein optimales Spiel, Lichtlein kam halt relativ spät rein. Ja, dann ist ein Mertens irgendwie mal bei einer schnellen Mitte oder sowas ein bisschen überdreht und verliert den Ball, ein 7 Meter wird dann auch noch verworfen, ist dann einfach nicht mehr drin, weil die Qualität nicht passt oder weil das heute nicht der Tag dieser Mannschaft war. Wie ist da deine Sicht auf die Dinge?
Also ich glaube, dass es auf jeden Fall heute nicht der Tag war, der gut genug war, damit das funktionieren kann. Und ich glaube schon, dass in der Mannschaft noch mehr drinsteckt. Aber du hast es ja auch gerade angesprochen, das ist auch noch eine sehr, sehr junge Mannschaft. Also klar, hast du auch schon in den vergangenen Sendungen ein paar Mal betont bei dir, dass die schon relativ viel Turniererfahrung haben, viel Turniere gespielt haben, die Jungs. Aber trotzdem sind sie ja noch jung. Und ich glaube schon, dass da in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel mehr möglich ist. Und ich bin mir auch fast sicher, dass in den nächsten Jahren irgendein großer Titel noch um die Ecke kommt.
Also du bist zuversichtlich zum Beispiel für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.
Na gut, ich werde jetzt hier nicht sagen, wir werden Weltmeister. Das ist ein bisschen vermessen vielleicht, aber ich bin schon zuversichtlich, dass man da auch eine gute Rolle spielen kann.
Ja, das glaube ich auch und ich bin mir relativ sicher, es wird jetzt gerade auch auf der Pressekonferenz, wenn wir aufnehmen, kann es sogar sein, dass die Medaillenzeremonie noch läuft, das weiß ich gerade gar nicht, bin hier direkt ins Mediencenter gegangen, dass dann im Laufe der Pressekonferenz oder später in der Mixzone die Beteiligten auch sagen werden, dass es insgesamt natürlich ein gutes Turnier war mit Aufs und Abs. Ja, auch das sollten wir nicht vergessen. Vor einigen Tagen haben wir darüber diskutiert, kommt die deutsche Mannschaft überhaupt in die Hauptrunde? Jetzt steht sie am Ende mit einer Silbermedaille wahr. Aber auch das nochmal zur Einordnung, Felix. Die hochgehandelten Schweden als einer der Co-Gastgeber sind bei diesem Turnier, ich will nicht sagen völlig abgeschmiert, aber weit hinter den Erwartungen geblieben. Die Isländer waren zum ersten Mal seit Ewigkeiten in einem Halbfinale. Also es ist hinter Dänemark, wenn wir die vielleicht mal immer noch ein bisschen ausklammern, eine enorme Leistungsdichte. Und vielleicht muss man das deswegen alles anders einordnen, dass eben nicht jedes Mal ein Halbfinale oder eine Medaille drin ist?
Ich denke auf jeden Fall, so sprichst du es ja schon an, im deutschen Handball ist ja immer so, eigentlich ja schon seit Jahren immer so die Zielvorgabe bei jedem Turnier, Halbfinale muss sein und dann sind wir gut dabei. Aber ich finde auch, dass das schon recht hochgegriffen ist, weil eben die Leistungsdichte so eng ist. Die Dänen, die sind ja immer gesetzt für das Halbfinale, so, dann bleiben noch 3 Plätze übrig und dann sind die Deutschen gut genug, um darum mitzuspielen, aber dass man da safe immer dabei ist, das sehe ich nicht. Ich finde das eine unrealistische Erwartungshaltung, ehrlicherweise.
Ja, und vergessen wir nicht, dass die Franzosen sogar das Finalwochenende verpasst haben. Die sind nicht mal ins Spiel um Platz 5 eingezogen. Also die sind auch noch weit hinter der deutschen Mannschaft gelandet. Und dementsprechend muss man mit dieser Silbermedaille sehr, sehr zufrieden sein. Es ist übrigens das erste Mal in der Geschichte des Deutschen Handballbundes, dass innerhalb von gut einem Monat sowohl die Frauennationalmannschaft als auch die Männernationalmannschaft mit einer Medaille aus dem Turnier rausgehen. Und das ist natürlich absolut großartig. Eine Sache will ich aber auf jeden Fall noch ansprechen. Das hat mir einfach nicht gefallen. Die Qualität dieser Spieler, wie zum Beispiel Simon Pitlick oder Matthias Gitze, die ist natürlich fantastisch. Großartige Spieler. Aber immer dies mit dem Kopf irgendwie schon nach unten gehen, wenn man noch gar nicht im Zweikampf ist, das geht mir schon ein bisschen auf den Sack.
Gebe ich dir recht, hat mich auch das ganze Turnier über genervt bei den Dänen. Aber gut, ja, was willst du machen? Was soll ich dazu sagen? Außer, da kann ich dir echt nur recht geben, hat mich auch genervt. Ja, Punkt.
Ich finde halt, die haben das nicht nötig, weil die so gut sind. Brauchen die gar nicht. Die kriegen die Pfiffe am Ende sowieso, wenn es ein Foul ist.
Gut, da dass sie das so machen, zeigt ja schon auch, dass die Dänen jetzt auch keinen, also klar, die sind jetzt Europameister geworden und das hört sich ein bisschen komisch an, wenn man sagt, die haben jetzt kein mega gutes Turnier gespielt, aber ehrlicherweise dachte ja schon so mancher vor dem Turnier, die marschieren da komplett ohne, dass sie je Probleme kriegen durch und das war ja jetzt nicht der Fall. Also sie sind ja auch so ein bisschen durchs Turnier geholpert, sage ich mal, und gestolpert. Vielleicht hat es dann auch damit zu tun, dass die Jungs, wenn sie merken, es läuft nicht so zu 100% perfekt, dass sie dann zu ein paar Mitteln zurückgreifen, die sie eigentlich nicht nötig haben, wie du es ja vollkommen richtigerweise sagst.
Der Meinung bin ich schon. Sie haben das nicht nötig, weil sie so viel Qualität haben und so viele tolle Spieler. Und da siehst du mal, ne, kommt auch so ein Thomas Arnoldsen noch während des Turniers in diese Mannschaft zurück und liefert auch sofort. Also die Breite ist bei denen natürlich immer noch überragend. Aber ich habe so schon den Eindruck, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dass die angreifbarer werden, weil jetzt die Mannschaften auch merken, die anderen Mannschaften, ja, man kann die durchaus schlagen und das gefällt mir, deswegen freue ich mich auf die nächsten Turniere, die vielleicht dann noch ein bisschen offener sein werden, das ist auf jeden Fall super. Wenn du das Turnier jetzt so insgesamt bewertest, das werde ich wahrscheinlich in der Sendung in der kommenden Woche dann nochmal ein bisschen ausführlicher tun, wenn man alles in Ruhe auch bewerten kann, wenn dann natürlich auch die Stimmen der Beteiligten vorliegen, auch wenn es dann in der Bundesliga direkt schon weitergeht. Welches Gesamtfazit ziehst du eigentlich von diesem Turnier? Nicht nur unbedingt in Bezug auf die deutsche Mannschaft.
Also ich fand, dass die wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, mir zumindest, muss ich sagen. Und ich muss aber schon, also den Fokus auf die deutsche Mannschaft legen, auf jeden Fall, aus meiner Sicht, weil ich halt vor allem die verfolgt habe und da auch alle Spiele gesehen habe natürlich. Ey, das hat doch wirklich mega Bock gemacht, was die Jungs gemacht haben. Du hast natürlich vollkommen recht. Da war dieses Serbien-Spiel, das ein brutaler Downer war, wo alle dachten, okay, jetzt ist es vorbei. Aber so läuft es halt nun mal in so einem Turnier. Da brauchst du dann auch mal das Glück, dass eben die Österreicher dir helfen. Aber insgesamt, wenn man mal dieses Serbien-Spiel rausnimmt aus deutscher Sicht, dann war es doch echt ein Top-Turnier. Also absolut top. Okay, heute können wir auch noch sagen, lief nicht alles perfekt. Aber es war halt nun mal auch das Finale gegen die Dänen in Dänemark. Also finde ich jetzt auch keinen Beinbruch, wie das heute gelaufen ist. Ich finde, wir haben ein Top-Turnier gespielt und ziehe echt meinen Hut vor den Jungs.
Ja, da schließe ich mich dir komplett an und wenn wir diese zweite Hälfte, nur die zweite Hälfte gegen Serbien mal ausklammern, ja, weil die erste war ja dann auch noch in Ordnung, aber die zweite wurde eben mit 7 Toren verloren, dann hat Deutschland nur gegen Dänemark verloren. Punkt. Frankreich wurde geschlagen. Norwegen, die besser gespielt haben, als das einige vielleicht vermutet haben, wurde geschlagen. Die Portugiesen wurden geschlagen. Die Spanier wurden geschlagen. Man hat das Halbfinale souverän gewonnen, finde ich. Ja, also es gibt nicht viele Gründe, sich jetzt groß aufzuregen und zu diskutieren. Das war ein tolles Turnier der deutschen Mannschaft. Und ja, jetzt können wir eigentlich relativ zuversichtlich auch auf die Weltmeisterschaft 2027 blicken im eigenen Land. Und jetzt geht für mich auch ein langes Turnier zu Ende, auch wenn ich gestern erst angereist bin, um mir eventuell hier heute einen deutschen Sieg anzugucken. Schade, dass es nicht geklappt hat. Aber deswegen herzlichen Dank nochmal. Viele Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Das war großartig. Natürlich wird Kreisab weiterlaufen im weiteren Verlaufe dieser Saison. Natürlich auch mit einer kurzen Pause. Am Montag dann die nächste reguläre Sendung. Und ja, nochmal vielen Dank an dich, Felix. Vielen Dank an alle Gäste auch, die im Laufe des Turniers mit dabei gewesen sind. Wie immer, das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß das enorm zu schätzen. Und ja, dann bleibt mir nur noch der Verweis auf patreon.com/kreisab. Da könnt ihr dieses Format gerne unterstützen oder schaut in die Shownotes. Da gibt es einen Link zu PayPal und folgt natürlich den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Und bevor ich jetzt Tschüss sage, Felix, möchtest du noch was mitgeben an die Leute da draußen?
Also ich hätte ja noch eine Frage an dich gehabt, tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, stell sie bitte.
Haben wir noch 2 Minuten?
Haben wir, selbstverständlich.
So, also ich habe ja schon die letzten Tage oder über die EM hinweg immer wieder vernommen aus Handballkreisen, dass an Alfred Gislason herumgemeckert wurde und dann auch gerne auch mal den Satz gehört, trotz Alfred lief das jetzt ganz gut. Wir haben jetzt doch bitte keine Trainerdiskussion, nachdem wir im EM-Finale waren, oder?
Ja, ich finde, man muss das, und das ist ganz wichtig, oft auch mal unabhängig von den Ergebnissen einordnen. Ja, sie waren am Ende jetzt im Finale und natürlich kann man sagen, ja gut, das ist das, was zählt. Gleichzeitig muss es aber meines Erachtens auch erlaubt sein, die Frage zu stellen, hat man spielerisch das Maximum aus dieser Mannschaft herausgeholt? Das heißt nicht, da bin ich auch deiner Meinung, dass wir jetzt sofort über den Trainer diskutieren müssen. Aber war das das, was man sich wünscht, das muss der DHB für sich beantworten. Geht es jetzt darum, nur reinen Erfolg zu haben? Geht es vielleicht auch darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln? Ich glaube, das sind alles Fragen, die man stellen darf, vielleicht sogar auch stellen muss, und zwar nach jedem Turnier. Ja, auch wenn du vielleicht mal den Titel holst, darfst du ja danach immer eine Analyse betreiben und überlegen, ist das das Richtige? Wollen wir das in der Konstellation weitermachen? Ja, habe ich auch vernommen, dass Leute auch irgendwie geschrieben haben, im Finale trotz Alfred Gislason. Das kannst du immer von beiden Seiten betrachten. Die Auszeiten, da kann man bei ihm definitiv drüber diskutieren. Wir sind natürlich nicht in der Vorbereitung dabei und auch nicht bei der Kabinenansprache. Da wissen wir nicht, was er sagt, wie er die Mannschaft genau einstellt. Ist dann immer sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Aber ja, du hast schon recht. Also da muss man sich jetzt genau überlegen, als DHB oder ja, die Verantwortlichen natürlich, ist das so das, was wir brauchen? Ich bin mir aber relativ sicher, oder hast du da Zweifel, dass Alfred Gislason der Trainer bleibt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du nach einem EM-Silber ein Jahr vor der Heim-WM sagst, wir wechseln jetzt den Trainer.
Also nee, ich kann mir das auch nicht vorstellen und ich würde es auch für schwachsinnig halten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, also ja, du hast natürlich recht, natürlich geht es auch darum, wie entwickelt sich eine Mannschaft weiter und so fort. Am Ende des Tages ist es aber Leistungssport und dann steht am Ende ein Ergebnis. Und das muss ja das sein, um das es geht. So. Und jetzt guck dir mal, ich glaube, es war jetzt Alfreds 8. Turnier, wenn mich nicht alles täuscht, was wir jetzt hinter uns haben. Und die ersten beiden, die er hatte, darf man nicht vergessen, das waren diese komischen Corona-Turniere. Also da gab es die WM in Ägypten, als manche Teams erst gar nicht angetreten sind oder während dem Turnier wieder nach Hause geschickt wurden, weil es so viele Corona-Fälle gab. Und dann gab es diese vogelwilde anschließende EM, die auch so war. Da hatte die deutsche Mannschaft ja irgendwie nach 5 Spielen kaum mehr einen Spieler auf der Platte, der im ersten Spiel da war, weil es auch einen Corona-Fall nach dem anderen gab. Heißt, die ersten beiden Turniere, finde ich, kannst du schon mal ein bisschen zur Seite schieben. So, und dann hast du übrigens die nächsten 6 Turniere oder die letzten 6 Turniere war 3-mal Halbfinale, 2-mal dann anschließend sogar Finale. Die Bilanz ist nicht so schlecht, will ich damit nur sagen.
Ja, man muss natürlich dann auch noch die Olympischen Spiele 2021 erwähnen. Hast du in deiner Auflistung nicht gemacht, aber ich weiß, bei diesen 8 Turnieren sind die mit dabei. Also es war das 8. Turnier von Alfred Gislason als Trainer. Ja, also wir werden jetzt hier keine Trainerdebatte führen, um Gottes Willen. Auch wenn ich Alfred Gislason im Laufe des Turniers stark kritisiert habe. Ich finde, dafür gab es auch ja eine Berechtigung. Jetzt natürlich muss man sagen, das nackte Ergebnis, Felix, ist, er hat eine Medaille gewonnen. Punkt.
Eben, und du weißt doch, dass ich dieses Thema nur deshalb, ich wollte doch nur dir nochmal eine reindrücken. Ja. Deswegen, ich wollte doch einfach nur nochmal pro Alfred sein, um dir eine reinzudrücken.
Nein, ich freue mich doch über eine Silbermedaille für die deutsche Mannschaft. Es waren sehr, sehr erfolgreiche Wochen jetzt für die deutsche Nationalmannschaft, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Ich denke, wir können sehr, sehr zufrieden sein. Und nochmal vielen Dank für deine Zeit, Felix, weiß ich sehr zu schätzen. Und dann war's das jetzt mit Kreisab von der Europameisterschaft. Ich wünsche euch ein paar schöne handballfreie Tage. Es geht ja bald schon wieder weiter. Und vergesst nicht, diesem Format die Treue zu halten. Und dann sehen bzw. hören wir uns in diesem Fall demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.